Recht schönen guten Abend, Freunde. Gott segne euch. Bevor ich euch den größten Trottel von Karl-Marx-Stadt vorstelle, erzähle ich euch die Geschichte von den zwei kleinen Trotteln, die zwei Pferde hatten, aber nur einen gemeinsamen Pferdestall. Und die konnten die beiden Pferde nie richtig voneinander unterscheiden. Nur sagt der eine, weißt du was? Ich schneide mein Pferds linke Ohr ab und da wissen wir, was mir ist. Ritsch, ratsch, Ohr runter. Und am Abend, da sagt das andere Pferd zu dem ohne Ohr, also weißt du, du gefällst mir so. Das mache ich auch. Das muss eine Stute gewesen sein, ne? Die schnitze ich also auch das linke Ohr ab. Und als die beiden Besitzer früh reinkommen, da können sie nur wieder ihre Pferde nicht unterscheiden. Und dann gucken sie sich an und dann sagt er, ah, weißt du was, da schneide ich meinem eben noch das rechte Ohr ab. Und da wissen wir es dann. Also ritsch, ratsch, Ohr ab. Und nachts passiert dasselbe. Und das andere Pferd sagt, so gefällst du mir, schneide ich auch das rechte Ohr ab. Nun kommen die beiden früh rein, nun können die Pferde überhaupt nicht mehr unterscheiden, sagen die, also so geht das nicht weiter, wenn wir noch mehr abschneiden, da sehen die gar nicht mehr aus wie Pferde, ne? Eher wie so eine Robbe oder so. Kennt ihr das, wenn Robben hinter Robben, 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 Robben hinter Robben? Habt ihr das mitgekriegt? Das ist wie mit den Fliegen, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen, Fliegen hinter Fliegen. Stimmt, ne? Also die zwei, die gucken sich nun ihre Pferde an und sagen, also was könnten wir noch machen, dass wir die unterscheiden können. Und als sie eine halbe Stunde geguckt haben, da sagt der eine, weißt du was, nimmst du das Weiße, nehme ich das Braune. Also, jetzt zum größten Trottel von Karl-Marx-Stadt. Also ich meine nicht den, dem letzte Woche das Ding mit der Müllabfuhr passiert ist. Wir hatten bei uns Großreinigung im Schlossviertel und da hing in allen Häusern ein Zettel, man soll Sperrmüll auf die Straße stellen, vors Haus. Und das hatte einer übersehen, den Zettel, und der hat seinen Trabanten vorm Haus stehen lassen. Und na, als der früh rauskam, war der weg, der Trabi, ne? Ja, naja. Nee, also der größte Trottel von Karl-Marx-Stadt, der bin ich. Ich gebe das offen zu, ich habe euch das letzte Mal eingeladen für den 11. April und hatte nicht dran gedacht, dass ich da Konfirmation habe. Also nicht ich, ich bin schon konfirmiert. Ja wirklich, ich bin konfirmiert, aber meine Tochter, und da wollte ich auch gerne dabei sein, und da haben wir das eine Woche vorverlegen müssen. Also ich bitte euch um Entschuldigung wegen der Vorverlegung, ich gelobe, es kommt nicht wieder vor. Also jedenfalls habe ich keine Tochter mehr, die konfirmiert wird. Das nächste sind dann die Verlobungen. Das muss ja nicht gerade am zweiten Sonntag sein. Es bleibt dabei, der Jugendgottesdienst findet, wie immer und üblich, am zweiten Sonntag des Monats statt. Nun muss ich einmal zu einem Gerücht Stellung nehmen. Also ich habe ja schon viele lustige Gerüchte über mich gehört, die nicht stimmten. Aber jetzt geht eins um und da muss ich sagen, das ist das erste Gerücht, was wirklich stimmt. Man sagt, ich würde aus Karl-Marx-Stadt weggehen und das ist wahr. Aber ihr könnt euch beruhigen, ich gehe aus der Schlossgemeinde weg, aber die Jugendgottesdienste hier, die gehen weiter in der Form wie bisher immer. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin an jedem zweiten Sonntag des Monats hier bei euch in Karl-Marx-Stadt. Liebe Freunde, vor einiger Zeit, da bekam ich eine Vorladung vom Volkspolizeikreisamt Karl-Marx-Stadt, Abteilung Verkehrspolizei. Also ich kann nicht behaupten, dass ich direkt begeistert gewesen wäre. Am liebsten wäre ich gar nicht erst hingegangen, aber das ging ja nun nicht. Ich meine, wenn es sich um eine Aufforderung der Leihbücherei gehandelt hätte, werter Herr, seit einem Jahr haben Sie den Roman »Die güldene Brosche der Gräfin« Clotilde zu Lüttendorf von Hedwig Kurz Mahler entliehen und bitten wir um Rückgabe desselben. Ja, da hätte ich eins meiner Kinder schicken können. Obwohl ich auch keine Lust gehabt hätte, hinzugehen. Wer trennt sich schon gern von einem guten Roman, ne? Aber bei einer Vorleitung von der Volkspolizei, da sieht es eben ein bisschen anders aus. Da kann man keinen Stellvertreter hinschicken. Ich bin also hin zum Präsidium. Und unterwegs, da bin ich nun mein ganzes Sündenregister durchgegangen, sollte ich vielleicht doch irgendwann mal ganz zufällig und aus Versehen doch über 50 gefahren sein, aber also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich war mir keiner Verkehrssünde bewusst, so sehr ich auch in meinem Gedächtnis nachforschte. Also betrat ich nun mit forschen Schritten das Dienstzimmer und muss sagen, es war mir doch ein bisschen mulmig zumute. Es fiel mir ein Satz von Kurt Tucholsky ein, der hat mal gesagt, mit seinem Leben kann man gar nicht vorsichtig genug umgehen, weil es eines Tages ein Vorleben werden kann. Und dann erst wird man von den unerbittlichen Augen des Gerichtes entdecken, was man da alles zusammengelebt hat. Also ich fand in meinem Verkehrsteilnehmer keine Missetat, aber ich gebe zu, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich habe direkt geschwitzt. Da war so eine Bullenhitze da drin. Naja, und es kam nur wirklich so wie bei Kurt Tucholsky. Also es stellte sich heraus, ich hatte ein Vorleben, hatte ich. Das unerbittliche Auge des Gesetzes hatte mich bei einer Gesetzesübertretung erwischt. Es wurde eine Akte geöffnet und es wurde mir die Frage gestellt, erinnern Sie sich an den so und so vielten vormittags zwischen 11 und 11.30 Uhr, Straße der Nation. Also, ich blickte ganz unschuldig rein und konnte mich also gar nicht entsinnen. Aber auf dem Tisch lag ein Protokoll, da stand schwarz auf weiß, ich hatte ohne Parkuhr geparkt, das kostete eben 3 Mark. Ich habe gezahlt und damit war der Fall erledigt. Wisst ihr eigentlich, dass gegen euch alle eine Strafanzeige vorliegt? Dass von euch allen eine Akte existiert? Dass es eine Anklageschrift gibt von jedem von euch? Nicht bei der Verkehrspolizei, bei einer viel höheren Instanz, bei der höchsten Instanz, die noch höher ist als alle weltlichen Gerichte, nämlich bei Gott. In der Offenbarung im Kapitel 20, wo das Endgericht beschrieben wird, da heißt es, ich sah alle Toten, große und kleine, vor dem Thron Gottes stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Es wird über dich Buch geführt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute schreibt Gott deine Sünden auf. Das ist natürlich nur ein Bild. Gott braucht kein Notizbuch. Aber wenn die Bibel nun schon mal dieses Bild gebraucht, da habe ich mir gedacht, wir können uns das ja ruhig mal ein bisschen plastisch ausmalen. Da habe ich mir deshalb aus der himmlischen Kanzlei einen Auszug aus deinem Register kommen lassen. Da steht zum Beispiel unter dem Datum vom 2. April von vorgestern, 6 Uhr, statt Gott als erstes für die Bewahrung in der Nacht zu danken, erstes Wort des Tages beim Aufstehen, Scheiße. Das ist eine Sünde gegen das zweite Gebot. 6.15 Uhr Frühstück ohne Tischgebet, Sünde gegen das erste Gebot. 6.20 Uhr die Mutter angeschnauzt, weil der Kaffee nicht fertig war. Sünde gegen das vierte Gebot. 9 Uhr in der Frühstückspause einen schweinischen Witz zum Besten gegeben und über einen schweinischen Witz gelacht. 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr gegammelt, weil der Meister nicht da war und der Aufsicht fehlte. 10 Uhr vom Meister wegen der Gammelei zur Rechenschaft gezogen worden. Notlüge gebraucht, um sich rauszureden. Sünde gegen das achte Gebot. Und so weiter und so fort. Das ist ein winziger Auszug aus dem Register eines Tages. Und schon diese paar Kleinigkeiten der ersten Stunden deines Tages, wo du überhaupt noch nichts direkt Böses gemacht hast, beweisen, dass du ein Sünder bist. Verstehst du, du bist nicht deswegen ein Sünder, weil du ein paar Sünden auf dem Kerbholz hast, sondern die Sache ist genau umgedreht. Du begehst Sünden, weil du ein Sünder bist. Die Sünde, die steckt in dir drin. Das ist wie beim Krebs, da hast du an vielen Stellen deines Körpers Schmerzen. Aber nur deshalb, weil an einer Stelle eine Geschwulst sitzt. Die Sünde, das ist der Krebsschaden deines Lebens. Das ist eine ungeheure Beleidigung Gottes. ist ein unerhörtes Verbrechen und wegen dieses Verbrechens, da bist du angeklagt. Die Anklageschrift, die ist ausgeschrieben auf deinen Namen. Der Schuldschein ist ausgestellt. Der Verhandlungstermin ist festgelegt. Das Strafmaß ist festgesetzt. Du bist durch dein Vorleben rettungslos festgenagelt. So sieht deine Situation aus. Und jetzt sieh ans Kreuz, an den, der dort angenagelt ist und der dort hängt. Der Mann, der dort am Kreuz hängt, der ist unschuldig. Das ist der Einzige, der den Tod nicht verdient hat. Weil er der Einzige ist, der ohne Sünde gewesen ist. Und er hängt nur aus einem einzigen Grunde am Kreuz, weil er dich liebt. Weil du ihm so viel wert bist, dass er sein Leben für dich hingibt. Denn an der Stelle, wo der hängt, da müsstest eigentlich du hängen. Es steht in der Bibel im Kolosserbrief Kapitel 2. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastet, abgetan und ans Kreuz geheftet. Und das heißt, dein Fall, der ist auch längst erledigt. Die dich belastenden Akten, die sind längst abgeheftet. Deine Schuld ist mit dem Blut von Jesus Christus durchgekreuzt. Und wenn du an den Mann am Kreuz glaubst, das heißt, wenn du diesen Mann als deinen Stellvertreter für dich in Anspruch nimmst, da bist du frei von der Schuldenlast deines Lebens. Das ist das fantastische Angebot, was ich dir heute zu machen habe. Und du brauchst jetzt bloß das zu tun, was einer der beiden Männer gemacht hat, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. Im Lukas-Evangelium Kapitel 23, da fängt der Bericht über die Kreuzigung an. Es wurden aber auch noch mit ihm abgeführt zwei andere Übeltäter, damit sie mit ihm abgetan würden. Es handelt sich also um eine Massenexekution. Es werden gleich drei Mann in einem Aufwasch erledigt. Wir alle, wir haben schon so viele Bilder von Massenhinrichtungen gesehen, dass wir da ziemlich abgebrüht und abgestumpft sind. Wir haben alle schon so viele Darstellungen des Gekreuzigten gesehen, dass wir uns an diesen schrecklichen Anblick mittlerweile schon gewöhnt haben. Aber was heißt das? Kreuzigung. Das heißt, nachdem sie dich verhört und körperlich und seelisch fertig gemacht haben, da legen sie dich aufs Kreuz und dreschen dir durch die Hände und die Füße ein paar Nägel, so eine Dinger. Und dann wird das Kreuz aufgerichtet und dann hängst du da dran. Und dann hängst du mit deinem ganzen Körpergewicht an deinen ausgebreiteten Armen. Und das Blut kann durch deinen Körper nicht mehr zirkulieren. Das sackt nach unten. Deine Beine schwellen. Und du hast wahnsinnige Schmerzen. Du hast rasende Kopfschmerzen. Und so hängst du da stundenlang. Und Minute um Minute und Tropfen um Tropfen schwindet das Leben aus dir. Und über dir, da knallt die Sonne runter und brennt wie Feuer in deinen Wunden. Und unter dir, da stehen die Leute und gaffen zu. Das heißt hier im Vers 35, und das Volk, das stand und sah zu. Das Volk, das klotzt. Das Volk klotzt, wenn auf der Straße beim Verkehrsunfall die Toten rumliegen. Das Volk, das klotzt in die Bildröhre, wenn die Folterung eines Chilenen gezeigt wird. Das Volk klotzt auf die Geißelsäule der Schlosskirche, wo die Folterung von Jesus gezeigt wird. Einzigartiges Kunstwerk, herrliches Stück. Und Klick macht die Kamera. Das Volk, das klotzt, als dieser Jesus am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Volk stand und sah zu. Und die stehen nicht bloß da und gucken zu, sondern die machen noch ihre Späße über den sterbenden Mann. Man sollte meinen, dass die Menschen wenigstens vor dem Sterben eines Menschen Respekt haben, aber nicht mal das. Sie machen ihre Witze, sie sagen, du hast ja gesagt, du wärst der Sohn Gottes, steig doch runter. Und sogar einer von den beiden Verbrechern, die mit ihm zusammen gekreuzigt werden, der macht sich über Jesus lustig und sagt, wie ich höre, bist du der Sohn Gottes? Hilf dir doch selber und uns und hüpf runter. Und da weist ihn der andere Verbrecher zurecht und sagt, weißt, fürchtest du dich denn auch nicht vor Gott? Du bist doch auch zum Tode verurteilt und weißt genau, dass wir beide zu Recht hier sterben, aber der Mann in unserer Mitte, der hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, das war der erste Mensch, von dem wir wissen, dass er an Jesus, den Gekreuzigten, geglaubt hat. Das war der Erste, der durch den Gekreuzigten bekehrt worden ist. Und dieser Erste, das war ein Verbrecher. Der wusste genau, warum er am Galgen hing. Der war festgenagelt durch seine Schuld und der konnte in dieser Situation eigentlich nur noch eins, der konnte entweder fluchen oder beten. Und da betet er, er bittet Jesus und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist eine groteske Situation. Ein Lump, der am Galgen hängt, bittet Jesus, den größten Lumpensammler aller Zeiten, um Aufnahme in Gottes Reich. Und Jesus nimmt ihn auf. Er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und nachdem Jesus das gesagt hat, da hängt er noch 3 Stunden lang am Kreuz. Bis er stirbt. Und in dieser Zeit, so steht hier in der Bibel, da verfinsterte sich die Sonne und im ganzen Land wurde es dunkel. Wenn der Sohn Gottes stirbt, da verliert sogar die Sonne vor Scham ihren Schein. Und die ganze Schöpfung nimmt teil an der Ungeheuerlichkeit dieses Sterbens. Aber während sich über die Erde die Finsternis der Trauer senkt, da bricht oben im Himmel ein Jubelgeschrei los. Weil der Sieg über die Sünde errungen ist, weil die erste Menschenseele bekehrt ist durch den gekreuzigten Christus. Jesus hat ja mal gesagt, wenn ein Sünder sich bekehrt, da jubeln die Engel im Himmel vor Freude. Der Pfarrer Blumhardt hat mal einen ganz merkwürdigen Satz geschrieben. Der hat mal geschrieben, in der Christnacht haben die Engel geweint. Denn die Christnacht ist der Anfang der Passion Gottes. Und während der Kreuzigung haben die Engel gelacht. Denn die Kreuzigung ist der Anfang der neuen Welt. Und ich denke, dieser Blumhardt hatte recht. Und ich denke, auch heute werden die Engel im Himmel was zu lachen kriegen, vor Freude jubeln, wenn du deine sündige Vergangenheit vorm Kreuz von Christus niederlegst. Es steht im Alten Testament beim Propheten Joel. Dort steht, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn zu Jerusalem wird Errettung sein. Das ist viele 100 Jahre geschrieben, bevor Christus starb. Und diese Verheißung Gottes hat sich erfüllt, wortwörtlich, wie sich die Verheißungen Gottes alle buchstäblich erfüllen. Genau das ist geschehen, als Jesus in Jerusalem am Kreuz hing, dass einer sich an ihn wendet, seinen Namen anruft und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieses Versprechen, was Gott gegeben hat, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden, das gilt auch heute. Das gilt auch für dich. Du warst bloß den Namen von Jesus anrufen. Du warst bloß zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du als mein Stellvertreter ans Kreuz gegangen und meine Sünden Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, nimm mich auf in dein Reich. Und dann sollst du heute, dann sollst du jetzt gerettet werden. Und so bitte ich dich anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Und gib deinen Kampf auf und deine Feindschaft gegen Gott. deine Schuld, in deinen verfluchten Stolz. Sei das, wozu Gott dich geschaffen hat und wozu du berufen bist, ein Kind Gottes. Lass dich versöhnen mit Gott. Jetzt in diesem Augenblick, da macht dir der Teufel drei Vorschläge. Er sagt, entweder deine Schuld ist viel zu groß. Für das, was du getan hast, da gibt es gar keine Vergebung. Für dich ist es zu spät. Aber das ist eine Lüge. Wenn Jesus dem Verbrecher am Kreuz vergeben hat, da wird er dir auch vergeben. Oder der Teufel sagt zweitens, das ganze Gerede von Kreuz und Sünde und Schuld, das ist doch alles Tünef. Du bist doch ein anständiger Mensch. Du kannst für dich selber gerade stehen. Das hast du alles überhaupt nicht nötig. Aber das ist eine Illusion. Wenn die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder, da bist du auch einer. Oder der Teufel sagt drittens, es ist schon was Wahres dran, aber deine Bekehrung ist noch nicht dran. Es ist für dich noch zu früh. Aber das ist ein Irrtum. Viele Leute ziehen aus dieser Geschichte von dem Mann am Kreuz eine ganz falsche Folgerung. Die denken, wenn der sich noch in der letzten Minute bekehren konnte, sozusagen ohne große Umstände noch ins Reich Gottes mit reinschlüpfen konnte, da hat es ja mit meiner Bekehrung noch Zeit. Kann ich das ja verschieben auf meine Sterbestunde. Mein lieber Freund, der Verbrecher am Kreuz, der ist alles andere als ein Vorbild für das Aufschieben einer Bekehrung. Sondern im Gegenteil, der ist das Beispiel eines Mannes, der bei erster Gelegenheit, wo er Jesus begegnet, ihm sein Leben übergibt. Der Mann hat noch nie in einem solchen Gottesdienst gesessen wie du heute. Und er hatte noch nie schon x-mal Gelegenheit, sich zu bekehren, wie du sie schon gehabt hast. Sondern zum ersten Mal im Leben, als er diesem Jesus begegnet, und das war am Galgen, da sagt er, Jesus, nimm mich. Gott sei Dank war Jesus sogar am Galgen noch anzutreffen. Und als der Verbrecher ihn da hängen sah, neben sich, hilflos und verschwitzt und dreckig und blutig, da hat er keine Sekunde gezögert, diesem geschmähten und zusammengeschlagenen Jesus sich anzuvertrauen und den um Hilfe anzurufen. Und dieser Mann, der starb in Frieden. Und der andere Verbrecher auf der anderen Seite, der starb mit einer Lästerung auf den Lippen, obwohl er direkt, unmittelbar neben Jesus hing. Das Kreuz von Jesus, das trennt die Menschen haarscharf in solche, die glauben und solche, die nicht glauben. Und Menschen, die gerettet werden und Menschen, die auf ewig verloren gehen. Am Kreuz, da fällt die Entscheidung über deine Vergangenheit, über deine Gegenwart und über deine Zukunft. Und ich habe heute versucht, dir den Gekreuzigten vor die Augen zu malen, damit du dich heute entscheidest. Wenn du deine Bekehrung auf deinen Sterbetag verschieben willst, dann berufe dich nicht auf diese biblische Geschichte. Zumal der Sterbetag wirklich als Bekehrungstag nicht gerade der günstigste Moment ist. Mal angenommen, bloß mal angenommen, du baust jetzt auf dem Heimweg einen Verkehrsunfall. Dann hast du vielleicht nicht mal Zeit, um auch nur den Namen von Jesus noch auszusprechen. Als heute vor 8 Jahren, genau in dieser Stunde, Martin Luther King die tödliche Kugel traf, da hatte der dazu auch keine Zeit mehr. Und deswegen war das gut, dass King sein Leben Jesus Christus vorher schon übergeben hatte. Der Tod traf King nicht unerwartet. Er traf ihn überraschend. Aber nicht unvorbereitet. An dem Abend, bevor Martin Luther King erschossen wurde, da hat er eine Rede gehalten. Man sagt, es ist die gewaltigste Rede, die der Mann je gehalten hat. Es war eine ganz kurze Rede. Und er selber war so erschüttert, dass der am Schluss, als er fertig war, das biblische Zitat gar nicht aussprechen konnte. Er hat mittendrin aufgehört und ging vom Podium runter. Und man kann diese Rede nicht nachahmen in diesem typischen Singsang des Baptistenpredigers, aber er hat da gesprochen als ein wirklicher Prophet. Er hat an diesem Abend vor seiner Ermordung gesagt, ich weiß nicht, was geschehen wird. Schwere Tage liegen vor uns, aber es bedeutet mir wirklich nichts mehr, weil ich auf dem Berggipfel war. Da macht es mir nichts mehr aus. Wie alle Menschen möchte ich gerne lange leben. Es ist etwas Schönes, alt zu werden. Aber darum sorge ich mich heute nicht. Ich möchte alleine Gottes Willen tun. Und Gott hat mir erlaubt, den Berg zu erklimmen. Und ich habe hinübergeschaut in das gelobte Land. Vielleicht werde ich es nicht mit euch betreten. Aber ich möchte euch heute Abend sagen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land einziehen werden. Und darum bin ich heute Abend glücklich. Ich sorge mich um nichts. Ich fürchte keinen Menschen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. So konnte dieser Mann sprechen im Angesicht des Todes. Und er konnte sein Leben hingeben für die Brüder, weil er wusste, mein Leben, das ist nicht in der Hand von irgendwelchen Menschen. Er wusste, mein Leben, das gehört meinem Erlöser und Befreier, Jesus Christus. Und deswegen steht auf seinem Grabstein auch der Anfang des alten Spirituals, free at last, endlich frei. Und du kannst dieses Wort, endlich frei, das kannst du über dein Leben schreiben, wenn du heute dein Leben an Jesus Christus übergibst. Sünde kettet, Jesus rettet. Mann, du bist frei.
Wir wollen beten. Jesus, du hast dich für uns anspucken lassen, foltern lassen, geißeln lassen, kreuzigen lassen, nur um uns Sünder zu erretten. Habe herzlichen Dank dafür. Der Schuldbrief ist zerrissen, der gegen uns war. Und Jesus, du siehst, viele glauben es noch nicht, aber trotzdem ist es geschehen. Wir sind frei. Gib, dass alle, die hier sind, die Bedeutung deiner Tat in vollem Ausmaße erkennen und erfahren. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Ich segne euch im Namen von Jesus, der sein Leben für euch hingegeben hat. Friede sei mit euch.